Heute dreht sich alles um das, was uns Menschen am Laufen hält, nämlich unser Herz. Und wir sprechen mal darüber, welche Lebensmittel echte Herzschützer sind, wie viel Bewegung nötig ist und warum vor allen Dingen auch guter Schlaf so enorm wichtig ist. Und ganz, ganz wichtig, welche Werte ihr beim Arzt im Blick halten solltet. Und deshalb haben Alex und ich heute einen ganz besonderen Gast eingeladen, Dr. Nana Bipong-Buta. Ich sag mal ganz kurz Nana, er ist Kardiologe und besser bekannt als der Herzensdoc. Hallo, lieber Nana.
Hallo ihr Lieben, vielen Dank für die Einladung zu euch. Ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch sehr, vor allen Dingen, dass ich deinen Namen ohne Stolpern aussprechen konnte gerade.
Das ist ja das schon mal super. Das kann man üben. N-A-N-A.
Nana. Gut, hervorragend. Aber Alex, das war ja, muss man ja ganz klar sagen, unser Wunschkandidat für den Podcast, der liebe Nana.
Oh, ja, definitiv. Denn wir reden ja ganz oft über das Thema Ernährung, aber halt auch Muskulatur. Aber hey, was ist denn der wichtigste Muskel im Körper? Es ist ja nun mal das Herz. Ohne das haben wir ein riesengroßes Problem.
Ich glaube,
deshalb,
ja.
Freue ich mich umso mehr, dass du heute zu Gast bist, Nana.
Dankeschön. Dito.
Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Nana Bipong-Buta, kurz Nana oder der Herzensdoc, ist bei uns zu Gast. Mit deinem Buch Happy Heart, gesund mit dem Herzensdoc, hast du ja einen echten Spiegel-Bestseller hingelegt. Erstmal Glückwunsch dazu, Nana.
Danke.
Und das Coole ist ja, du verbindest wirklich medizinisches Wissen, ja, mit einem tiefen Verständnis für emotionale Gesundheit, wenn ich das mal so auf den Punkt bringen kann. Wann hast du für dich gemerkt, okay, der Kardiologe ist natürlich mein Hauptding, aber ich möchte dieses Wissen verständlich an Menschen weitergeben?
Also ich sag mal so, die Reise, ich bin schon lange auf Reise damit, mit diesem Thema oder auf der, ich nenne es ja Herzensmission quasi, weil ich eigentlich schon seitdem ich ja ärztlich unterwegs bin, Studium angefangen im Jahr 2000, also jetzt mit Studium seit 25 Jahren, war immer das Herz für mich einfach das faszinierendste Organ. Und schon da habe ich immer, ja, mich bemüht, auch den Patienten oder auch Mitstudierenden oder jüngeren Studierenden das mal näher ans Herz zu bringen. Und es macht mir einfach riesig Spaß, ja.
Wir wollen hier im Podcast gesund gefragt natürlich auch so ein paar brauchbare Tipps für den Alltag geben. Und da spielen natürlich die Ernährung und die Bewegung eine Riesenrolle, um was für unsere Herzgesundheit zu tun. Was würdest du denn sagen, so aus deiner Erfahrung, welche Lebensmittel sind so echte Herzschützer?
Also Herzschützer sind da ganz klar die sogenannte mediterrane Kost. Ja, das bedeutet, wenn man es übersetzt, je bunter der Teller, desto besser. Ich meine damit jetzt nicht Gummibärchen, sondern tatsächlich viel Obst und Gemüse. Ja, es gibt verschiedene Studien, wo man geguckt hat, was ist wirklich dauerhaft gesund und gut fürs Herz. Und da ist eben Obst und vor allem Gemüse halt sehr gut. Ja, gar nicht so viel, so viel Fleisch immer, sondern vor allem Gemüse. Ja, bunter Teller mit Gemüse. Und das ist so, ja, das, was am gesündesten ist fürs Herz als Lebensmittel, ja.
Ich sehe den Alex die ganze Zeit nicken. Da strahlen natürlich die Augen, gerade beim Stichwort mediterrane Ernährung.
Ja, Thorsten, definitiv. Das sind ja nun mal genau diese gesunden Gemüseanteile. Und ich glaube, einer der wichtigsten Aspekte, der auch immer noch ganz oft vernachlässigt wird, sind einfach Ballaststoffe. Weil ja, das können sich ganz viele Leute gar nicht vorstellen, was die für einen krassen Einfluss haben. Denn wenn man sich mal vorstellt, was die machen, weil viele denken einfach nur, die heißen halt nur blöd Ballaststoffe, deshalb sind die Ballast im wahrsten Sinne des Wortes.
Ach so.
Sondern nee, das, was sie ja wirklich machen, ist ja das, was ganz spannend ist. Denn Gallensäure werden ja aus Cholesterin gebildet. Und wenn man sich darüber mal Gedanken macht, ist das ein super spannender Aspekt. Denn wenn ich so lösliche Fasern habe, binden die nämlich Gallensäure im Darm. Und das ist super spannend, weil dadurch werden die ausgeschieden, der Körper muss wieder neue Gallensäure herstellen und dafür verbraucht er ganz viel Cholesterin. Also das ist ein ganz spannender Zusammenhang, den viele gar nicht so unbedingt auf dem Schirm haben, aber ich habe quasi einen natürlichen Staubsauger im Körper, durch Ballaststoffe, muss man sozusagen. Und ich finde, es gibt kaum was Besseres, also die Ballaststoffe, das Gemüse, was ich unbedingt brauche, was so einen riesen Gamechanger hat bezüglich meiner Herzgesundheit.
Richtig gut, richtig gut. Richtig gut. Also so habe ich noch nie darüber nachgedacht, ne? dass man quasi, also als würde man Cholesterin absaugen, sozusagen, ne? Wenn man Ballaststoffe zu sich nimmt. Ja. Und das ist ja auch für den Darm, also dieses Organ ist natürlich nicht so wichtig wie das Herz. Ne? Aber sagen wir mal, der Darm spielt ja auch so ein bisschen eine Rolle im Alltag. Ja? Und ich glaube, wenn man das, ne, und das ist ja das Schöne, dass das Herz ja quasi auch mit den anderen Organen sozusagen immer verbunden ist und bleibt. Und deswegen sage ich ja immer, es lohnt sich, sich als erstes um das Herz zu kümmern, sagt natürlich der Kardiologe. Ne? Ein Gastroenterologe würde sagen, nein, der Darm und Mikrobiom, aber da vielleicht erfahren wir da von dir noch nachher mehr. Aber ich glaube, das Zusammenspiel ist einfach toll. Und das sieht man an deinem Beispiel von gerade echt gut.
Ja, und da kommt natürlich jetzt das große Stichwort Mikrobiom, was ja, sage ich mal so, in den letzten Jahren auch immer mehr so ins Bewusstsein der Menschen gekommen ist, also auch durch die Medien natürlich, durch Social Media natürlich auch. Und Alex, im Vorgespräch zu der Folge mit Nana hast du auch gesagt, also das Mikrobiom, das müssen wir unbedingt ansprechen, denn die Herzgesundheit, die spielt halt schon auch eine große Rolle. Also habe ich ein gesundes, tolles Mikrobiom, dann tut es im Endeffekt auch dem Herzen weh. Wie müssen wir uns das vorstellen? Dem Herzen gut, nicht weh. Das Schlechte tut dem Herzen weh.
Wir wollen dem Herzen Gutes tun. Bitte, bitte, bitte.
Ja, ich hatte ja gerade eben schon mal die Ballaststoffe erwähnt. Und das Entscheidende ist ja eigentlich, das Mikrobiom produziert ja in einer gewissen Art und Weise eine gute Voraussetzung für ein gesundes Herz, um es mal so einfach auszudrücken. Das bedeutet, wenn ich Ballaststoffe in meinen Körper bringe, produziere ich ja Butyrat. Und Butyrat ist, wir wollen es jetzt nicht zu biochemisch machen und zu kompliziert, aber ich nenne es mal eine Art von herzschützende Fettsäure, um es vielleicht mal so irgendwie auszudrücken. So, und das senkt Entzündung im Körper, Cholesterin. Und das ist halt ganz entscheidend. Ich muss quasi den Treibstoff ja in meinen Darm bringen, damit der sagt, ich kann die Maschine zum Laufen bringen, damit die anfängt, protektive Sachen zu produzieren, um es mal so einfach durchzubrechen. Und ich glaube, das ist halt ein super entscheidender Aspekt.
Nana, was mich mal total interessieren würde, das Thema Frühstück. Also es gibt ja wirklich Leute, die schwören aufs Frühstück, weil die sagen, ich kann nicht aus dem Haus gehen, ich kann nicht denken, ich kann nicht arbeiten, wenn ich mich entsprechend gestärkt habe. Andere sagen, nee, also ich gehe erstmal zur Arbeit und wenn der erste kleine Hunger kommt, das reicht, wenn ich da mal was esse. Was würdest du empfehlen? Also weil auch unsere Organe, die brauchen ja morgens, denke ich mal, schon so ein bisschen Power. Was ist jetzt so die Empfehlung des Kardiologen in erster Linie? Frühstück oder ist nicht so wichtig?
Also ich würde als Kardiologe sagen, dat wat passt. Nein, ich glaube wirklich, dass es gar nicht mal, also ich sag mal so, Routinen sind stark. Ja, gerade in dem Thema, eins meiner Lieblingsthemen ist ja Prävention auch, ne? Sind Routinen schon stark, wenn man gewisse Dinge einfach sogar täglich wiederholt, ja, wenn man im Alltag sozusagen alltäglich jeden Tag was fürs Herz tut, das finde ich sowieso gut, ja. Wenn dann zu der täglichen Routine das Frühstück bei jemandem passt und sagt, hey, ich brauche das, ich komme dadurch gut in den Start, hey, warum denn nicht, ne? Aber genauso, wenn jemand sagt, hey, wenn ich jetzt mich stresse, weil ich das Gefühl habe, ich muss jetzt frühstücken, ja, dann ist das auch wiederum nicht so gut, weil ja Stress wiederum nicht gut ist. Ne? Also ich glaube, es ist immer das Gesamtpaket. Ja. Und ich persönlich frühstücke auch, aber sozusagen meistens nach dem Sport ausgiebig. Also ich mache morgens Sport und frühstücke dann danach. Ja. Früher habe ich es umgedreht gemacht. Ne. Es ist immer so, wie man sich selber auch wohlfühlt. Ja. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich zum Beispiel ohne Frühstück Sport machen kann. Ich trinke dann beim Sport meist so einen Proteinshake, einen guten, auch einen gesunden, hochwertigen dann dabei und habe dadurch dann nicht während des Sports Hunger oder so. Ne? Aber ich glaube schon, dass es insgesamt auf das Bild ankommt, ne? Dass man die Routinen pflegt, dass man sich Dinge vornimmt, täglich für das Herz zu tun, ja, und diese dann auch ausführt. Und ob es jetzt wirklich am Frühstück hängt oder nicht, das ist, glaube ich, nicht das Entscheidende. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass man Routinen sich vornimmt und tatsächlich auch ausführt. Das finde ich immer wichtig.
Zu den Routinen gehört bei vielen Menschen auch Sport. Bei mir heute nicht, da war es nur das Frühstück.
Also
bei
ich
mir
muss auch mich nicht da heute.
Ich gebe es zu. Schwer bessern. Bin da auch so ein, ja, so ein bisschen faul, ehrlich gesagt. Aber würdest du sagen, oder auch Alex, die Frage an euch beide, benötigt ein gesundes Herz unbedingt regelmäßigen Sport?
Ja, ist meine Antwort. Ich weiß nicht, was Alex dazu als erstes sagen wird, aber.
Ja, definitiv. Also es gibt ja super viele Studien auch dazu. Das, was eigentlich ganz wichtig ist, oder das, was ich extrem spannend finde, ist, dass schon minimale Bewegung einen extrem positiven Effekt hat. Viele denken bei Sport immer, hey, da vorne ist die Tatanbahn, jetzt musst du da 15 Kilometer laufen gehen, sonst bringt das alles nichts. Sondern nee, man sieht ja schon, dass diese klassischen Neat Calories, also dieses Non-Exercise-Geschichten, also das Spazierengehen, das auch meinetwegen Einkaufen gehen, nicht mit dem Auto, sondern mal zu Fuß, dass das einen unglaublichen Effekt hat. Und es gibt mehrere Studien, die super spannend sind. Und wenn man schafft, auf über 7.000, 8.000 Schritte am Tag zu kommen, dass du das Herzinfarktrisiko um 30-40% senken kannst, wo du gar keinen Sport gemacht hast in dem Sinne. Deshalb ist das schon super cool. Ne? Deshalb bin ich da schon riesengroßer Freund von wenig. Und deshalb bin ich dann schon super glücklich, wenn das schon passiert.
Absolut. Also genau, diese Studien finde ich auch super eindrücklich. Ne? Man hat immer so den Eindruck, okay, jetzt bald ist ja wieder Neujahr, ne? Okay, zum 1.1. fange ich an und dann gehe ich ins Fitnessstudio so viermal die Woche oder so. Ne? Und ich glaube wirklich, genauso wie du auch sagst, alles, und das ist ja wirklich nachgewiesen, auch in dem Buch gehe ich ja oft drauf ein, ja, auf die Studien, die es gibt. Da habe ich 50 Studien, die ich in einfachen Worten zitiere und auch mal erkläre. Und eine davon ist tatsächlich so, ne, dass man sagt, okay, man muss gar nicht jeden Tag für 3 Stunden ins Fitnessstudio gehen, ne? Sondern wirklich, und das finde ich super stark, was du gerade gesagt hast, auch weil ich weiß, dass der ein oder andere jetzt hinhört und sagt, okay, wie kann ich es denn machen? Ich glaube, ganz cool ist, wenn man das, was man ohnehin im Alltag macht, wenn man das ein bisschen vertieft. Das, was du gerade gesagt hast, okay, du bist sowieso in einem Gebäude unterwegs, dann mal für 20 Minuten nicht den Aufzug nehmen, sondern vielleicht mal die Treppen nehmen, ja? Oder dass man sagt, okay, ich fahre mit dem Bus zur Arbeit, dass ich vielleicht eine Station früher aussteige, den Rest mal zu Fuß gehen. Also diese alltäglichen Aktivitäten, die sind das, die am Ende wahre Herzgesundheit ausmachen, ja? Und es ist wirklich so, dass der Alltag einfach wichtig ist, ja? Und es gibt Studien oder auch sozusagen sogenannte Leitlinien, an denen wir uns orientieren als Kardiologen, ja, wo man weltweit sagt, okay, was empfehlen wir? Und da steht ganz klar drin, empfohlen ist 5-mal pro Woche 30 Minuten moderate Bewegung. Also es ist sogar die intensive Bewegung wie Marathonlaufen und Krafttraining mit super schweren Gewichten. Das ist sogar nicht gut fürs Herz. Ja? Der innere Schweinehund hat es eher einfacher zu sagen, du heute nicht. Und wenn man es aber hinkriegt, diese einfachen Dinge jeden Tag zu machen, summiert sich das und zwar exponentiell. Und ich glaube, das ist auf Dauer gut fürs Herz, gerade was Bewegung betrifft. Ja.
In deinem Buch Happy Heart beschreibst du ja auch so ganz einfache Alltagsübungen. Nana, also so Übungen, die wirklich jeder für sich zu Hause machen kann. Da ist es zum Beispiel die moderate Bewegung, genau, die vielleicht nach dem Mittagessen oder im Laufe des Nachmittags mal eine halbe Stunde stramme Spazierengehen an der Luft ist. Was würdest du sagen, wie könnte man so eine kleine Routine entwickeln oder gibt es vielleicht so 2, 3 Mini-Übungen, die unsere Hörerinnen und Hörer jetzt so mitnehmen können?
Absolut. Also viele Menschen sitzen ja auch im Alltag mal. Die wenigsten haben Berufe oder Dinge, wo sie den ganzen Tag nur stehen. Ja? Und alleine das, wenn man das sich bewusst macht, dass das einfach sein kann, indem man zum Beispiel sagt, okay, einmal pro Stunde stehe ich mal aktiv auf oder ich telefoniere mal im Stehen, gehe ein paar Schritte umher, ja, dass man sozusagen regelmäßig, das muss nicht stündlich sein, könnte aber stündlich für 1 oder 2 Minuten sein, dass man sagt, okay, ich bewege mich mal ein bisschen oder ich mache mal 10 Kniebeugen, ja, wenn man es überlegt, zum Beispiel mal 10 Stunden wach, man würde pro Stunde zum Beispiel 10 Kniebeugen machen, wofür man vielleicht 15 Sekunden braucht oder 20 Sekunden meinetwegen, dann hätte man schon in 10 Stunden 100 Kniebeugen am Tag gemacht, ja, und das ist sicher gut für die Herzgesundheit, ja, und auch da zählt, denke ich, Einfachheit, ja, dass man sagt, okay, mal 10 Kniebeugen oder mal im Stehen telefonieren, mal umhergehen, nicht eben den ganzen Tag aktiv sitzen. Und ich glaube, wenn man dieses Mindset, also wenn man diese Gedanken im Kopf hat, ey, lass mich jede Stunde eine Sache machen, dann erreicht man relativ viel in einem Tag, in einer Woche, in einem Monat oder in einem Jahr erst recht, ne? Das summiert sich.
Der Alex hat mich mal für eine Fernsehreportage, ich glaube, es war jede halbe Stunde, Alex, in einem mehrstöckigen Haus, in dem wir gefilmt haben, wir waren ganz oben, immer die Treppen rauf und runter geschickt. Und das hat er mit einem Timer gemacht. Also irgendwann ging immer dieser blöde Timer an, wenn ich am Arbeiten war und wusste aber, okay, der Junge beobachtet mich, ich muss das jetzt machen. Und am Ende, Alex, war schon recht effektiv. Also wir haben schon gesehen, es ging immer besser. Ne? Also ich erinnere mich nicht mehr so wirklich, wow. Aber du warst damals sehr begeistert.
Also es gab 2 Regeln, er musste zum Glück nur einmal die Stunde, musste er diese 5 Stockwerke einmal hoch und runter, das waren so ungefähr 5 Minuten. So, das heißt, einmal die Stunde, habe ich gesagt, musst du deine Treppen jetzt hoch und runter gehen zum Büro und jedes Mal, wenn jemand anruft, musst du im Stehen telefonieren, du darfst nicht im Sitzen telefonieren.
Genau, genau.
So, die beiden einzigen Regeln habe ich ihm gegeben und du hättest mal seinen Blutzuckerspiegel sehen sollen, das war ein Traum. Es war ein Traum.
Ja, genau.
Der Junge hat nicht einmal mehr über 120 gehabt. Es gab keine 140, 145 oder so. Es hatte sich komplett erledigt, nur dadurch. Und Thorsten ist am Ende des Tages nach Hause gegangen, hatte 8000 Schritte, hat gesagt, nee, der Tag war super, alles war toll und hat eigentlich gar nichts geändert.
Ja, ja genau, das meine ich, ne? Und das finde ich so stark, ne? Dass man eben nicht jetzt einen komplizierten Trainingsplan machen muss, sondern dass man wirklich im Alltag, das finde ich zum Beispiel super. Jedes Mal, wenn jemand anruft, aufstehen. Das ist doch perfekt. Dann wird man daran erinnert und man führt es vor allem auch aus. Und vor allem, es macht auch so ein bisschen Spaß, ne? Dass man dann so ein bisschen schmunzelt dabei, dann hat man auch ein bisschen Oxytocin, Glückshormon, Ausschüttung dabei, wird auch wieder Gutes fürs Herz. Und dann hat man auch schon mehrere Sachen auf einmal getan.
Das ist auch ein super wichtiger Aspekt, weil gerade das Thema Muskulatur, weil viele denken jetzt immer nur an so Ausdauerbelastung, dass das Herz ein reiner Ausdauermuskel ist, so nach dem Motto. Natürlich ist auch so erstmal von der grundlegenden Idee her. Es geht ja, aber Muskulatur ist halt ein super wichtiger Aspekt. Weil wenn ich genügend Muskulatur habe, senke ich meinen Blutdruck, ich senke meinen Cholesterinspiegel, ich verbessere meine Insulinresistenz. Also all die Sachen, die ich durch einen größeren Motor habe, sind halt unfassbar wichtig. Und deshalb, da reicht es mir, wenn einer die großen Muskelgruppen ab und zu mal trainiert, da muss ja nicht einer aussehen wie Arnold Schwarzenegger.
Genau, genau.
Deshalb, da wäre ich schon vollkommen glücklich drüber.
Ja, plus, ich sag mal, Arnold, also, oder generell, wenn jetzt jemand besonders muskulös ist, ja, ich kenne viele, weil ich auch im Fitnessstudio unterwegs bin, die sind super muskulös, aber das heißt ja nicht unbedingt, dass die gesünder sind. Ne, das muss man auch nochmal sich so ein bisschen vors Herz führen. Wenn jetzt einer Muskelberge hat, heißt ja nicht, dass der gesünder ist als wir oder so, ne? Sondern es heißt einfach, dass er einen anderen Fokus gesetzt hat und der Fokus muss nicht unbedingt besser fürs Herz sein. Aber was gut ist, wie gesagt, moderates Training, dass man sagt, okay, man macht eine halbe Stunde pro Tag, insgesamt pro Tag, ne? Solche Übungen, wie wir gerade besprochen haben, dann ist man schon auf einem echt guten Weg.
Und das Positive ist ja auch noch, wenn man das wirklich täglich macht, sei es nun die moderate Bewegung oder sei es eben das Fitnessstudio, wo man sich auch kräftemäßig ein bisschen auspowert, man kann ja deutlich besser schlafen. Also ich merke das selber auch, war ich an der frischen Luft, habe ich mich draußen bewegt eine längere Zeit, kann ich deutlich besser schlafen als an so einem Tag wie heute, wo ich 8 Stunden am Schreibtisch gesessen habe, für eine neue Fernsehreportage geschnitten habe und gar nicht an die Luft gekommen bin. Und auch das muss man ja ganz klar sagen. Also dieser erholsame Schlaf, dieser gute Schlaf ist extrem wichtig fürs Herz. Was passiert, Nana, wenn man auf Dauer eben eher den unruhigen oder unregelmäßigen Schlaf hat?
Da gibt es ganz klare Folgen, also 2 Hauptfolgen von schlechtem Schlaf. Das ist, glaube ich, auch, oder das weiß ich, ist ein Kapitel im Buch auch. Ne? 2 Folgen, die Hauptfolgen sind Bluthochdruck. Ja? Das haben in Deutschland 30 Millionen Menschen. Jeder Dritte hat Bluthochdruck. Die meisten wissen davon nichts, weil sie es nie messen und weil sie nicht drauf achten. Ja? Aber Bluthochdruck ist der Hauptkiller. Ja? Also schlechter Schlaf führt zu Bluthochdruck. Und schlechter Schlaf kann zu Herzrhythmusstörungen auf Dauer führen. Ja, also wir sehen nicht so selten im Alltag tatsächlich Leute, die haben Herzrhythmusstörungen mit hauptsächlich verursacht durch schlechten Schlaf. Ja. Umgedreht heißt es wieder, dass je besser wir auf den Schlaf achten, desto vorbeugender können wir wieder sein, was Herzerkrankungen betrifft, ja. Und man kann alleine durch besseren Schlaf den Blutdruck verbessern, ja. Und Rhythmusstörungen auch verhindern, ja. Und deswegen ist guter Schlaf extrem wertvoll.
Also sollte man auch da sich vielleicht ein paar Routinen für abends überlegen. Ja. Ne? Definitiv. Also ja. Alex, wir hatten kürzlich, glaube ich, mal in einer der Folgen auch darüber gesprochen, dass man sich auch deutlich besser auf den Schlaf vorbereiten kann, wenn man so kleine Routinen in den Alltag einbringt.
Ja, definitiv. Also Schlaf ist eines der meist unterschätztesten oder am wenigsten geschätzten Tools, sagen wir es mal so. Weil man wirklich sagen muss, diese Kaskade, die ich jetzt so im Kopf habe, also schlechter Schlaf, mehr Cortisol, mehr IL-6, brauche jetzt keinem was sagen, bisschen kompliziert, mehr Bauchfett, mehr Probleme. So, diese einfache Kaskade so durchgedacht. Und dafür ist halt wirklich wichtig, was wir auch in unserer Folge ja angesprochen hatten, ist, klassische Rituale zu finden. Das fängt aber schon morgens an und das ist das, was viele unterschätzen. Viele denken abends, ja, jetzt darf ich halt nicht mehr so lange Blaulicht haben und muss mal ein Buch lesen oder so. Daran denken ganz viele. Aber es fängt eigentlich schon morgens damit an, mal vor die Tür zu gehen, um Serotonin zu produzieren, damit ich abends Melatonin produziere, damit ich pennen kann. Also das fängt eigentlich morgens an, aber wenn ich damit morgens anfange, und schon sage, hey, wo ist die Sonne? Und abends, wie geht der Fernseher aus? Dann habe ich schon ganz viel erreicht.
Total, total. Und auch da finde ich, ne, wenn man so manchmal so Schwierigkeiten hat, aufzuwachen oder so, was mir zum Beispiel hilft, ist, gut, jetzt im Winter wird es natürlich ein bisschen schwierig, aber wenn man einfach Tageslicht nutzt, ja, oder auch im Tag, oder wenn man diesen natürlichen Weg, ne, dass natürlich das Licht langsam kommt, wenn man das aktiv aufnimmt, ja, denke ich, hat man auch bessere Chancen. Und wie du sagst, wirklich, wirklich eine richtige Routine. Ich zum Beispiel, ein Tipp zum Schlafen, ja, den ich auch geben kann, ist, was ich mache, ist, ich habe erstmal ein gutes Bett, ich habe ein Wasserbett, ja, ich finde das, super, ein bisschen Geschmackssache, ich finde das richtig gut, wenn das gut eingestellt ist, ja, weil man so umarmt wird quasi, und dann muss aber gar kein Wasserbett sein, aber was ich ganz wichtig finde, ist, den Raum komplett abdunkeln. Ich habe das mal getestet, wenn ich so ein kleines Licht anlasse oder so, es kann nur klein sein, aber wenn der Raum nicht ganz dunkel ist, schlafe ich nicht so tief, wie wenn der Raum komplett schwarz ist. Wenn er komplett dunkel ist, ist mein Schlaf automatisch viel tiefer. Und ich habe das einigen Patienten auch schon empfohlen, die haben das ausprobiert und die sehen das genauso. Ne? Wenn der Raum dunkel ist, ist der Schlaf besser.
Ja, tatsächlich so.
Also ich würde auf jeden Fall auch, gerade das Abdunkeln ganz wichtig, Kühle, es darf nicht so warm sein wie im Wohnzimmer.
Richtig.
Unser Körper ist nicht dafür gemacht, dass der eine hohe Temperatur hat zum Schlafen. Weil ganz viele Stoffwechselprozesse funktionieren im Körper viel besser, wenn der Körper kühl ist. Das unterschätzen ganz viele. Und da reichen ja 3-4 Grad. Du sollst ja nicht bei 3 Grad pennen. Also, aber so die 16, 17 Grad, aber nicht die 20, 22 Grad wie im Wohnzimmer. Dann am besten auch immer annähernd zur selben Uhrzeit. Weiß man ja so plus minus eine halbe Stunde, da freut sich der Körper drüber, wenn er diesen zirkadianen Rhythmus auch wirklich erhält. Ganz, ganz wichtig. Und dann vielleicht halt wirklich so abends so eine Stunde vorm ins Bett gehen, vielleicht nicht unbedingt mehr Blaulicht aussetzen, also dann vielleicht, ne, lieber das Buch lesen oder schon mal ein bisschen runterkommen, damit der Körper nicht die ganze Zeit dieses Licht hat und denkt, hey, hier ist noch ein Fake-Tag sozusagen.
Du hattest ebenso schon gesagt, Nana, dass viele Menschen auch gar nicht bemerken oder wissen, dass sie zum Beispiel einen Bluthochdruck haben. Es sind 30 Millionen, ist ja echt eine Hausnummer. Das ist echt eine Menge. Tatsächlich habe ich durch einen Zufall das auch mal festgestellt, dass mein Blutdruck eigentlich viel zu hoch war. Und ich hatte jetzt überhaupt nicht damit gerechnet und hatte auch so... Ja, für mich wäre ich gar nicht drauf gekommen, dass es so ist, aber es war offensichtlich dann auch dieses zu viele Sitzen und zu wenig Bewegung. Und das war dann so ein kleines Aha-Erlebnis auf jeden Fall mal. Und ich habe mich dann auch gefragt, naja, wenn man dann so zum jährlichen Check-up geht, was man ja eigentlich tun sollte, gibt es denn so bestimmte Werte, die man mal bewusst checken sollte, auch wenn man vielleicht selber sagt, ach, das reicht, einmal kurz Blut abnehmen, einmal kurz EKG, was auch immer. Würdest du sagen, dass so dieses Blutdruckmessen auf jeden Fall auch ja, so ein bisschen mehr in den Fokus rücken sollte? Oder gibt es da so einen kleinen, ja, wie soll man sagen, so eine Checkliste für den nächsten Arztbesuch, die du empfehlen würdest?
Ja, also auf jeden Fall. Ich denke, es ist gut, wenn man ab einem gewissen, ja, ab einem gewissen Alter, sagen wir, oder ab einer gewissen Lebenserfahrung, wie ich immer sage, dass man dann sagt, okay, ab 35, 40, so dass man einmal im Jahr zum Arzt geht, ja, für den Checkup. So, was sollte beim Checkup gemacht werden? Ich würde sagen, als allererstes Anamnese, ja, dass man sich mal fragen lässt oder auch sich darauf vorbereitet, so, was der Arzt halt fragt, ne, wenn er fragt, wie geht, ne, dass man dann schon ungefähr weiß, okay, was kann ich darauf antworten, ne? Und das kann man sich halt auch vorher überlegen, ja, dass man, weil in Deutschland hat jeder Arzt im Durchschnitt, gibt es auch Studien zu, 8 Minuten pro Patient. Das bedeutet inklusive, hallo, wie geht's Ihnen, wie geht's Mama, wie geht's Papa, Parkplatz gefunden, einmal oberkörperfrei, dann sind schon 4 Minuten rum, ja, also es lohnt sich, vorbereitet in das Gespräch zu gehen. Also das erste ist die Anamnese. Dann die Blutentnahme, ja, da würde ich empfehlen, Blutbild zu machen und dann einmal von den Organen, ja, von Herzen, von Niere, Leber, ne, gibt es Blutwerte, die, wenn man die abnimmt, sofort eine Aussage ermöglichen, jo, ist gesund oder müssen wir weiter gucken. Ja? Und ich glaube, im Check-up geht es wirklich erstmal darum, dass man guckt, okay, dass man so ganz einfach grün bekommt oder sagt, ja, rot, wir müssen da weiter gucken. Ne? Also die Blutwerte, die die Organe betreffen, einmal bestimmen. Und dann auch das Blutbild, ja, um zu sehen, gibt es genügend Sauerstoffträger zum Beispiel im Körper. Ja. Und natürlich lohnt sich auch, die klassischen Risikofaktoren mit zu erfassen. Da gehört ja Bluthochdruck, Rauchen, Cholesterin, Diabetes. dazu, ja. Und für Diabetes kann man den Blutzucker einmal messen lassen und für Cholesterin einfach das Cholesterin bestimmen lassen, ja. Also wenn man das macht, alle Organblutwerte, Blutbild und dann einmal Cholesterin und Zucker, dann hat man schon ein gutes Blutnetzwerk, was man einmal im Jahr machen kann. Und wenn man das macht, also Blut abnehmen und dann das Gespräch führen, dann noch ein Ruhe-EKG machen, dann ist man echt super gut dabei. Und für den Blutdruck, was du eben sagtest, extrem wichtig. Da hat man auch gesehen in Studien, was macht Sinn? Blutdruck beim Arzt messen oder Blutdruck selber zu Hause messen? Was schätzt ihr? Was ist besser?
Zu Hause, jeder ist beim Arzt aufgeregt.
Genau, würde ich sagen. Es sind so 2-3 Treppen, die ich dann hochflitze und dann bist du gerade angekommen, hast die Jacke abgelegt und schon hast du die Manschette um den Arm und dann bist du jenseits von Gut und Böse.
Genau. Und das ist so der Eindruck, den man hatte, ne, vor den Studien, und das hat sich wirklich bestätigt. Also es ist in den Leitlinien für Bluthochdrucktherapie offiziell empfohlen, dass der Blutdruck zu Hause die Messung wesentlich aussagekräftiger, genauer und besser ist, als wenn man das beim Arzt messen lässt. Genau deswegen. Ja, es gibt die sogenannte Weißkittelhypertonie. Bedeutet, wenn jemand einen weißen Kittel sieht oder sozusagen in der Praxis sitzt und denkt, boah, hoffentlich ist mein Blutdruck nicht zu hoch. Dann ist er zu hoch. Arzt misst und sagt, boah, 170, komm, wir müssen heute mit Medikament anfangen. Wir müssen sofort was tun, weil das haben 30 Millionen Menschen. Ne? Ist aber der falsche Weg. Zu Hause messen ist viel besser. Und dann auf die richtige Weise, indem man sagt, okay, 5 Minuten ruhen, ne? Also du sagst ja gerade, man zieht die Jacke aus, schon ist Blutdruckmanschette drum, wirklich 5 Minuten ruhen, entweder am Sitzen oder am Liegen und dann wirklich mal in Ruhe messen, ja, ich empfehle da nicht die Handgeräte, die um das Handgelenk gehen, sondern tatsächlich die um Oberarm gehen, mit Oberarmmanschette, wie man das nennt, ja, die Geräte sind genauer. Und das einmal messen nach 5 Minuten und aufschreiben, ja, das sogenannte Blutdrucktagebuch, wo man sagt, okay, ich messe über eine Woche lang morgens um 9 und abends um 9 mal nach 5 Minuten Ruhe, dann hat man es schon. Und damit zum Hausarzt gehen, dann hat man auch gute Werte.
Ja, wenn wir jetzt all diese Tipps beherzigen oder auch die Übungen, die du empfohlen hast, Nana, die Tipps von dir, Alex, und ich habe aber dennoch den Eindruck, das reicht alles irgendwie nicht aus oder ich schaffe das einfach nicht, ich kriege das nicht umgesetzt. Was würdet ihr sagen, welche Supplements sollte man da eventuell in Betracht ziehen? Also welche Nahrungsergänzungsmittel?
Ich glaube, da kennt sich Alex echt gut aus.
Ich denke auch.
Ich glaube erstmal, was relativ einfach ist auch zu ermitteln oder wo man auch relativ von der Logik her schon drauf kommt, Omega-3.
Ja.
Brauchen wir, glaube ich, wenig drüber reden. Wenn du nie irgendwie auf die Idee kommst, irgendwo mal einen Fisch zu essen, weil du einfach, kann ja sein, weil du es einfach nicht magst oder weil du Veganer bist, warum auch immer. Diese EPAs und DHAs, das sind die entscheidenden Omega-3-Fettsäuren, die werden nicht in deinen Körper kommen. Und diese lustigen Gedanken, die auch viele Leute haben mit, du isst ein ganz tolles Leinöl und dann wandelt der Körper das um, ist alles Schwachsinn. Sorry. Ja. 95% sind nicht umwandelbar, nur 5%. Du müsstest 2 Liter Leinöl am Tag saufen, wow, um auf die Menge zu kommen von 2 Gramm EPA-DHA. Also es ist eine Menge, die nicht realisierbar ist für den menschlichen Körper, außer du willst ein extremes Experiment starten.
So, das heißt, kann spannend sein, aber.
Ja, könnte lustig sein. Also wirklich, wenn man sich das überlegt, so eine Kapsel Omega-3, in der sind vielleicht 300-400 Milligramm drin, EPA, DHA würde reichen für den Tagesbedarf. Also wenn ich das nicht schaffe, ganz ehrlich, ihr wisst, ich bin ein Freund davon, wenn ich alles über die normale Ernährung hinkriege, aber das ist nicht realisierbar und es wäre auch nicht mehr gesund, das anders zu schaffen. Das muss man einfach mal so sagen. Ansonsten bin ich noch ein großer Freund davon, also so Coenzym Q10 ist vielleicht nicht bei allen Leuten so bewusst, aber ist schon ein ganz interessanter Punkt, wo man wirklich sagen muss, hey, das hat einen positiven Einfluss. Und Thema Magnesium. Da muss man natürlich schon drauf achten. Klar, bei einer zu hohen Aufnahme, was Nierenprobleme, alles kann ich überdosieren in dem Sinne. Aber Magnesium in 2 Varianten, also entweder, ich sage immer so einfach in meinen Coachings, Magnesium-Bisglycinat für den Körper, Magnesium-Treonat für den Kopf. Also je nachdem, wo du ein Problem hast, körperlichen Stress, Bisglycinat reinschmeißen, hast du Kopfstress, also sagst du, mein Tag war nicht so gut, Treonat reinschmeißen. Könnt ihr uns aber auch gerne nochmal schreiben, wenn ihr dazu Fragen habt. Ich glaube, dann hast du so 2-3 Supplements, die ich persönlich immer für gut erachte.
Ja, richtig gut.
Ja. Wir haben in jeder Podcast-Folge immer eine Rubrik, Nana, die heißt die 5 Tipps für deine Gesundheit. Das sind ja, ganz kurz und knapp nochmal alltagstaugliche Tipps, die man direkt umsetzen kann. Und du hast ja in deinem Buch jede Menge tolle Übungen und Tipps auch beschrieben. Und ich würde euch beide einfach bitten, vielleicht abwechselnd so eure wichtigsten Tipps nochmal rauszuhauen. Und du bist unser Gast, Nana, darum kriegst du die 3 Tipps heute. Alex, nochmal 2 Tipps zum Thema Ernährung. Und du darfst gerne mit den Tipps starten, die dir besonders am Herzen liegen, im wahrsten Sinne.
Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
Also das Allerwichtigste ist, glaube ich, schon, achtet auf euch. Ja, wie genau, indem ihr mal hinhört, wenn Menschen, die sich damit täglich beschäftigen, darüber reden. Also mit anderen Worten, jeder Hinhörer jetzt hier im Podcast ist da schon auf dem richtigen Weg, ja, sich genau erstmal Infos zu holen, die fundiert sind, wo man sagen kann, okay, da kann ich mich drauf verlassen, und dann auch lernen, in die Umsetzung zu kommen. Ja, also auf sich zu achten und die entsprechenden Informationen einzuholen, die gutes Fundament sind. Ja, ich denke, das ist das Erste. Und das auch wirklich dann in den Alltag einzubauen, auch regelmäßig Infos zu holen, die gut, sozusagen gutes Fundament haben und die vor allem auch zeigen, wie man in die Umsetzung kommen kann, wie wir heute zum Beispiel auch ein paar Tipps gegeben haben, wie man es im Alltag dann umsetzen kann. Der zweite Tipp ist tatsächlich das, was in so vielen Studien gezeigt hat, dass Wirkung hat, ja, das ist die Änderung des Lebensstils. Ja, das ist ganz klar, was ist Lebensstil am Ende? Ist ja so ein bisschen abstrakt. Lebensstil ist am Ende, medizinisch gesehen, Bewegung und Ernährung. Ja. Also eigentlich das, was wir heute schon angesprochen haben. Ja, wenn man Wege findet, sich im Alltag regelmäßig zu bewegen, moderat, wie gesagt, aber regelmäßig, und die Ernährung umzustellen, wie gesagt, einen bunten Teller jeden Tag zu achten und dann eben mehr Wasser als Cola zu trinken, dann hat man es schon. Ja, dann hat man schon sehr viel für die Herzgesundheit getan. Und wie gesagt, der positive Effekt ist echt von Bewegung, Ernährung oder von alltäglichen Änderungen, dass sich das summiert. Da ist nicht 1 plus 1 2, sondern 1 plus 1 kann 5 oder 10 bedeuten. Also das Wachstum, auch im positiven Sinne, ist exponentiell, wenn man sich um seine Herzgesundheit bemüht. Also erster Punkt, auf sich achten, mit dem richtigen Fundament, richtige Infos holen und in die Umsetzung kommen. Zweitens, Bewegung, Ernährung, also den Lebensstil anpassen. Und das dritte ist mit aus meiner Sicht das Wichtigste für die Herzgesundheit. Das ist ganz klar Küsschen geben.
Ja? Jetzt gucken alle ganz verstört in die Kamera.
Ja, ich denke, Küsschen geben, das ist super gut. Warum? Wenn man Küsschen gibt, wenn man lieb ist oder mal ein schönes Wort oder eine schöne Sprachnachricht, jeden Tag eine schöne Sprachnachricht an jemanden machen, den man lieb hat, ja, und das Herz öffnen, auch selber Sprachnachrichten oder ein Küsschen zu empfangen, ja, das ist gut, weil da wird das Glückshormon, das Kuschelhormon Oxytocin ausgeschüttet mit jedem, was wir machen. Auch jetzt gerade, ja, wo ich spüre in mir gerade Oxytocin, wenn ich dich sehe oder Alex, ja, es macht einfach Spaß, ja. Ja, sozusagen diese Themen zu teilen. Und das ist gut fürs Herz. Man hat nachgewiesen, auf dem Herzen gibt es Oxytocin-Rezeptoren. Das ist wie so ein Schlüssel-Schloss-Prinzip. Also das Oxytocin setzt sich auf das Herz und ermöglicht es dem Herzen, geschmeidiger zu schlagen. Und es ermöglicht, die Gefäße weit zu werden. Also der Blutdruck fällt dadurch. Und das ist ein natürlicher Blutdrucksenker. Ja? Und ich glaube, wenn man diese 3 Dinge kombiniert, dass man sagt, okay, ab jetzt achte ich auf mich, hole mir die Infos, ich versuche zu erfassen, was die sagen, wie ich das umsetzen kann. Dann den Lebensstil anpassen, nämlich Bewegung und Ernährung. Und dann, wenn man Küsschen gibt regelmäßig, ja, dann ist man schon auf einem sehr guten Weg, eine tolle Herzgesundheit zu bekommen und zu erhalten vor allem.
Ja, jetzt schmeiße ich nochmal so 2 Ernährungsaspekte mit rein. Auf jeden Fall ballaststoffreich essen. Denn man weiß, dass wir Deutschen nur so bei 16, 17 Gramm Ballaststoffe liegen. Wir bräuchten aber eigentlich 30. Und automatisch mehr Ballaststoffe bedeutet bessere Darmflora, bedeutet weniger Entzündung, bedeutet gesünderes Herz. Gesünderes alles letztendlich, aber vor allen Dingen auf unsere Herzgesundheit heute bezogen. Und was ich auch noch unbedingt mit reinschmeißen würde, wäre von gerade eben der Omega-3-Aspekt. Weil mir der einfach viel zu sehr vernachlässigt wird. Und ganz viele Leute reden immer über gesunde Fette. Logisch ist das Leinöl gesund, das extra native Olivenöl, das ist alles toll. Wenn ich es aber nicht schaffe, auf diese EPAs und DHAs zu kommen, dann muss ich es supplementieren. Also wenn ihr nicht zweimal die Woche Fisch esst, sorry, muss ich eine Kapsel nehmen. Das tut mir leid, aber das geht nicht anders, weil das sind die entscheidenden Gamechanger, was Entzündungen im Körper angeht. Und das ist letztendlich der riesengroße Unterschied, den ich machen kann durch so ein einfaches Mini-Supplement oder durch eine etwas veränderte Ernährung.
Wow, stark.
Ja, das war eine XXL-Sprechstunde, die man sich im Alltag manchmal auch wünschen würde. Nicht nur diese 8 Minuten, Nana, sondern wirklich mal den Kardiologen richtig löchern und in der Kombi mit Alex natürlich super. Ich glaube, das war ein riesengroßes Potpourri an wirklich tollen Tipps für den Alltag. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht die ein oder andere Frage noch gibt dazu. Da laden wir euch alle natürlich ein, uns bei Instagram zu schreiben, natürlich auch Nana zu folgen auf Insta. Du gibst ja auch da immer Social Media mäßig tolle Tipps. Also auch da ist es super, mal vorbeizuschauen. Jetzt haben wir heute über die physiologische Herzgesundheit gesprochen, aber wir wollen in der nächsten Woche noch auf was ganz, ganz Spannendes eingehen. Das ist nämlich so die mentale Ebene. Denn auch, du hast es gerade schon gesagt, dieser psychologische Aspekt, einfach auch mal Freundlichkeiten auszutauschen, Küsschen zu geben im Alltag. All das spielt ja auch eine Riesenrolle. Und vielleicht mal so ein Mini-Spoiler, Nana. Wie können wir unsere Hörerinnen und Hörer neugierig machen, unbedingt die nächste Folge zu hören?
Es gibt sehr viele gute Wege, das Thema Emotion und Herz so zu verbinden, dass es die Herzgesundheit maximal pusht. Und welche das sind, über die werden wir nächstes Mal sprechen.
Das war besser als jeder Netflix-Trailer. Wir freuen uns sehr auf dich. Bis zur nächsten Woche. Bleib schön gesund.
Jo, tschüss. Ciao.
Das war Gesund gefragt. Der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nicolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.